Ja, hallo Gerhard, grüß dich.
Hallo, die, was Sie tun.
Danke, dass du mir ein Interview gibst. Wir sind uns das erste Mal begegnet in Berlin beim Forum Erleuchtung vor ein paar Jahren. Und ich weiß noch, wie ich den Flyer das erste Mal gesehen habe und mir die Namen angeschaut habe, der Teilnehmer und Teilnehmerin, Kuschelmeister Gerhard. Das ist mir natürlich direkt aufgefallen. Erstens der Titel Kuschelmeister und zweitens das. Jemand, der Kuschelmeister ist oder sich so sieht, beim Forum Erleuchtung mitmacht. Es ist mir halt beides aufgefallen. Und ja, darum meine erste Frage, was bedeutet es Kuschelmeister und wie kommst du zu diesem Titel?
Ja, ich habe so in den Jahren 2005, 2006 großen Anteil gehabt bei der Etablierung der Münchner Kuschelparty-Szene. Und in diesem Zusammenhang wurde mir damals der Titel des Kuschelmeisters so als Ehrentitel verliehen. Ich habe lange überlegt, was heißt es für mich und soll ich das und will ich das und bis mir klar geworden ist, dass es nur deshalb Kuschelmeister heißt, weil es ja kein Sanskritwort für Kuschelmeister gibt. Sonst könnte man ein tolles Sanskritwort da führen, aber dann ist es eben Deutsch Kuschelmeister und das ist für mich okay.
Ja, was heißt das? Das hat mit den Kuschelpartys wohl zu tun.
Ja, es ist entstanden in diesem Kontext mit den Kuschelpartys. Sie sind 2005 nach Deutschland gekommen. In Berlin hat es angefangen. Sehr schnell darauf da in München und anderen Städten und in München war ich eben da ziemlich von Anfang an mit dabei und habe da auch viel mitgemacht und so kam es eben, dass ich dann eben auch wegen meines spirituellen Hintergrunds ja, zum Kuschelmeister erklärt wurde. Es hat für mich so verschiedene Bedeutungen. Nicht die einen sagen, das ist mir ein Bademeister, der also Aufsicht führt. Die anderen sagen, ja, das ist der, weil der ganz besonders viel gut kuscheln kann, dann ist es so ein Meister des Kuschelns. Und für mich hat es mir so die Bedeutung, es ist der spirituelle Meister, der eben sich mit dem Thema des Kuschelns beschäftigt.
Kannst du was eben zu Kuschelpartys sagen? Also es ist da vielen vielleicht nur, vielleicht gar kein Begriff oder nur eben ein oberflächlicher Begriff, aber was hat man sich darunter vorzustellen?
Also das Kuscheln, was auf Kuschelpartys praktiziert wird, ist nicht dieses, was man vielleicht aus Paarbeziehungen kennt, so als Vor- oder Nachspiel, so zwei Menschen so in der Nähe des Sexuellen, sondern es ist eine Gruppensache, so eine Rudelerfahrung, die im Grunde zurückgeht auf den Menschen so als Hordentier, der in der Höhle sich versammelt, draußen streichen Säbelzahntiger umeinander und innen hat er so ein schönes Feuer und dann legt er sich zusammen auf die Felle. Alle beieinander wie so junge Katzen oder junge Hunde in so einem Körbchen. Und dann entsteht was ganz Spannendes, wir nennen das Kuschelenergie. Das ist so eine Art Feld, ähnlich wie es in Berlin 2013 bei Rommen war. So ein ganz starkes Feld von der Gruppe, das sehr viel trägt, sehr viel Unterstützung bietet und auch sehr heilend sein kann für den Einzelnen.
Also Nähe, Körpernähe ist ein Grundbedürfnis der Menschen, ob bewusst oder unbewusst.
Ja, unbedingt. Also jedes Kind braucht es unbedingt zum Überleben und auch der Erwachsene braucht es, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, wie Essen oder Trinken. Und da wir als Kind meistens zu wenig bekommen haben, ist es auch eine Gelegenheit nachzunähren. Also den Mangel des Kindes nachträglich noch zu nähren und dabei eben auch sehr viel Heilung zu erfahren.
Und die Menschen müssen aber nicht nackt sein. Also es geht jetzt nicht nur um den Körperkontakt. Also oder der Kontakt entsteht auch mit leichter Kleidung, oder wie würdest du das sagen?
Also Kuschelpartys sind grundsätzlich bekleidet, gehört zu den Grundregeln, dass die Kleidung auch anbleibt und die Hände immer oberhalb der Kleidung sind, nie unterhalb der Kleidung, weil wir eben nicht die Richtung des Sexuellen wollen, sondern es soll wirklich ein unschuldiges, kindliches Kuscheln sein und nicht in diese Mann-Frau-Sexualitätsecke abdriften.
Wie läuft eine Kuschelparty ab?
Also es gibt natürlich viele verschiedene Veranstaltungen und jeder macht es ein bisschen anders. Jede Veranstaltung ist auch anders, weil andere Leute da sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt so eine Art ja, warm machen, emotionales und körperliches Warmmachen, wo man so bestimmte angeleitete Übungen hat. Übungen der Begegnungen, des beginnenden Körperkontakts. Manche haben auch Ja-Nein-Übungen, was will ich nicht und so etwas. Also bis sozusagen klar ist für jeden, was jetzt passiert und jeder vorbereitet ist für das, was dann passiert. Und dann gibt es eine Phase, wo man dann gemeinsam im Rudel auf Matten liegt, am Boden. Eben wie junge Hunde oder Katzen im Körbchen, so beieinander, aufeinander, umeinander verschlungen.
Und das sind Menschen, die sich vorher nicht kennen oder vielleicht von der letzten Kuschelparty ein paar dabei sind, die sich kennen, aber grundsätzlich kommen fremde Menschen zusammen, ne?
Also es ist eine öffentliche Veranstaltung, das heißt, wer da ist, ist da. Es sind in der Regel immer so ein Drittel Stammgäste, die also regelmäßig kommen, ein Drittel Leute, die so sporadisch mal kommen und ein Drittel neue, die noch nie da waren. Die Stammgäste kennen sich untereinander natürlich, die sich sporadisch kommen, kennen vielleicht noch ein paar andere, die auch sporadisch kommen. Und witzigerweise treffen sich immer wieder Leute, die sich schon von anderen Kontexten kennen. Also das Witzigste war mal, wo sich zwei Frauen getroffen haben, die sich zum letzten Mal im Himalaya vor 20 Jahren getroffen hatten, auf irgendeiner Berghütte und plötzlich auf der Kuschelparty wieder gefunden haben.
Kuschelmeister heißt jetzt für mich auch, du bist Fachmann in dem Be Gebiet. Also wahrscheinlich, weil du selber oft teilgenommen hast, aber auch, weil du dich damit intensiv auseinandergesetzt hast, ne?
Ich habe mich, also ich habe sehr viel mitgekuschelt, was ich für eine wichtige Voraussetzung halte. Ich habe auch 10 Jahre lang angeleitet, viele, viele Veranstaltungen angeleitet. Ich denke, das waren sicher 200 oder so. Und ich habe dann ein Buch drüber geschrieben, über diese heilende Energie von Kuschelpartys. Das heißt, Kuschel dich glücklich. Und da ist das ganze Thema nochmal in der vollen Länge und Breite dargestellt. Also ich denke schon, dass ich Ahnung von dem Thema habe, ja.
Was ist jetzt die Aufgabe der Menschen, die das leiten? Also müssen die besonders sensibel sein, um zu spüren, was stimmig ist und was nicht? Oder haben die bestimmte Regeln, wo sie sich dran halten? Oder
Also das Wichtigste ist eigentlich, diesen sicheren Rahmen zu kreieren. Also dass sich alle Teilnehmer wohlfühlen und sicher fühlen. So dass sie sich völlig dahingeben können, völlig abschalten können, völlig in die Stille gehen können und in diesem Kontakt, in einem ganz sicheren Bewusstsein, es passiert hier nichts. Ist vor allem für Frauen wichtig, die sicher sein wollen, dass nicht plötzlich doch irgendjemand was von ihnen will, sexuell. Und diesen sicheren Rahmen zu kreieren, das ist eigentlich das Wichtigste. Dazu gehört auch eben diese Anleitung am Anfang, das ist hinführen. Und es gehört natürlich auch ein Gespür dafür, was brauchen Leute gerade. Also manchmal kommen ja auch Themen hoch, dann in dieser Situation, dass man damit umgehen kann, was dann kommt. Ja.
musst du da schon mal irgendwie eingreifen in das Kuscheln selber oder?
Ja, ich habe im Laufe der vielen Jahre auch das eine oder andere Mal eingreifen müssen. Das ist meistens, wenn Leute nicht ganz verstanden haben, worum es geht. Oder doch die Hand unter die Kleidung geht. Oder dann, was ja verständlich auch ist, dann vielleicht der Impuls kommt, doch mehr noch Mann-Frau Kontakt haben zu wollen. Aber das eben nicht angesagt ist für eine Veranstaltung.
Aber wie sich die Menschen platzieren untereinander, das passiert einfach. Da gibt es dann jetzt nicht unbedingt Regeln oder irgendwas.
Also jeder ist frei, sich einen Platz zu suchen und den auch zu verändern. Also einen kleinen, die Position zu verändern, sondern einen großen, einen ganz neuen Platz zu suchen, ist immer möglich. Und überhaupt sind Kuschelpartys eine Veranstaltung, wo immer nur Vorschläge gemacht werden. Also es ist kein Muss. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin kann jeder sagen, nee, das ist jetzt nicht, will ich nicht und sich da rausziehen. Und dann, wenn es passt, wieder reingehen. Aber keiner muss da jetzt mitmachen. Es ist immer eine, zu jedem Zeitpunkt freiwilliges Dasein. Und wir haben immer so eine Auszeitmatte, wie wir das nennen, wo dann die Leute sagen, nee, es ist mir jetzt zu viel und will ich gar nicht und so, dann können sie sich da rausziehen und da einfach gucken, wie es jetzt weitergeht.
Jeder kann sich selber einen Platz suchen, aber der muss für die anderen auch stimmig sein. Also wenn sich jemand neben mich legt und ich spüre irgendwie, das gefällt mir nicht, kann ich das dem sagen? Oder?
Das kannst du ihm sagen. Also du kannst für dich schauen, was ist für dich stimmig. Und dann kannst du sagen, also vielleicht nicht so nah oder also will ich jetzt gar nicht. Oder du kannst auch sagen, nee, also das ist jetzt nicht mehr mein Platz. Ich gehe ganz woanders hin. Also das musst du schauen, was ist für dich stimmig. Und manchmal ist es gut, das Gegenteil zu tun. Also wenn du dann mal testen willst, wie ist es, wenn ich mal was anderes tue, als ich normal tun würde, mein neues Verhalten testen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu schauen, was passiert denn, wenn ich was anderes tue als normal.
Und kuscheln, heißt das jetzt nur zusammen liegen oder wie weit ist da auch Streicheln und Berührung?
Jede Form von Berührung und Körperkontakt ist da zulässig, solange es von dem anderen als angenehm empfunden wird. Also es, die sogenannte Bikini-Zone ist tabu und es ist alles unzulässig, was der andere nicht haben will. Wenn er sagt, nee, hier nicht, da nicht, hier nicht, dann gilt das auch, ganz klar. Und es wäre so ein Punkt, wenn also da das überschritten würde, dann sollte die Leitung da eingreifen und das nochmal, ich sage immer übersetzen, wenn was nicht wirklich klar läuft in der Kommunikation zwischen den Teilnehmern, dann kommt die Leitung und übersetzt das, wie das gemeint war.
Aber es können sich auch Paare finden und auch zusammen kuscheln, ne? Also solange das jetzt nicht zu Sex wird.
Solange das, also wir versuchen, dieses Rudelding aufrechtzuerhalten. Die Gefahr, wenn dann sich so Paare finden, ist, dass sie sich dann so rausziehen aus dem Rudel. Das ist eher ungut, aber wenn die Paare im Rudel drinbleiben, ist das völlig okay. Ja, natürlich. Es gibt da, ich sage immer, jeder soll seinen Platz finden in dem Rudel. Das ist so eine systemische Ordnung auch. Also es gibt in dem Rudel, bildet sich eine systemische Ordnung. Und jeder findet seinen Platz. Und wenn das so ist, dass da zwei zusammenfinden, ist das ja auch okay. Es sollte nur nicht dann dazu führen, dass sie sich rausziehen aus dem Rudel, weil das wäre kontraproduktiv. Solange die drin bleiben, ist das völlig okay.
Und es kommen Männer und Frauen dahin und eventuell sogar ausgeglichen, aber es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
Also statistisch über 10 Jahre. Alle Veranstaltungen, es ist ausgeglichen. Jede einzelne Veranstaltung kann aber natürlich ganz anders sein. Mal mehr Frauen, mal mehr Männer. Das kann man bei so relativ kleinen Gruppen nie wirklich ausgleichen. Aber es spielt auch gar keine Rolle, weil es können Männer mit Männern, Frauen mit Frauen kuscheln. Und wenn alle im großen Haufen zusammenliegen, spielt sowieso keine Rolle. Mhm.
Und es gibt, habe ich gelesen, auch schon spezielle Kuschelgruppen, also jetzt nur für Frauen zum Beispiel.
Die werden auch angeboten, ja. Es gibt Kuschelgruppen für Frauen, ob es welche für Männer gibt, weiß ich gar nicht, aber ich nehme an, dass es die auch irgendwo gibt.
Und welche, wo besonders viel Wert noch auf Tanzen gelegt wird, verschiedene,
es gibt,
je nachdem.
Also wir in München, speziell meine Veranstaltung, wo ich mit dabei bin, ist eine Rauf- und Kuschelparty, wo dieses Herstellen der Nähe und der Vertrautheit auch über das Thema Raufen passiert.
Gut, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Wenn ich jetzt Rudel höre, denke ich aber auch, ein Rudel ist auch eine Ordnung. Also da gibt es zum Beispiel bei Wölfen gibt es einen Rudelführer und so. Und ich war einmal in meinem Leben bei einer Kuschelparty, schon viele Jahre her in Köln. Und da war es irgendwie schon, also dass diese Kuschelenergie, diese gemeinsame Energie, das war also für mich, habe ich die nur zeitweise kurz erlebt. Und sonst war es für mich schon, dass sowas wie Platzhirsche da waren. Also die, wo immer hinkamen und die auch einen neuen Mann irgendwie eher kritisch beäugt haben. Ich hatte nicht das Gefühl, da ist auf einmal das ganze Ego weg oder auch diese tierischen Triebe von Ordnung und Rangordnung und seinen Platz verteidigen. Das fand da auch irgendwie statt. Da wurden auch Leute ausgegrenzt und so.
Also so kann ich zur Kuschelparty in Köln nicht viel sagen, weil ich war nie dort. Ich weiß aber von Leuten, die dort waren, die auch sich über solche Sachen beklagt haben. Offenbar ist da die Leitung nicht so gut, wie man sich das wünschen würde.
Damals jedenfalls.
Damals.
Man kann ja aber jetzt dann auch nichts sagen.
Also ich habe, wie gesagt, solche Sachen auch schon von anderen Leuten gehört. Es ist halt so, es hängt viel an der Qualität der Leitung. Nicht? Also du sollst keinen anderen Platz hier schon haben, außer mir sozusagen. Nicht? Und die Leitung kuschelt nicht mit. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Steht die Leitung auch zur Verfügung, wenn da zum Beispiel Emotionen ausgelöst werden, die irgendwie raus wollen und wo Leute dann irgendwie Unterstützung brauchen?
Also es ist sicher gut, wenn die Leitung mit so einer Situation umgehen kann. Es ist aber häufig so, dass das gar nicht notwendig ist. Durch diesen Rudeleffekt fängt die Gruppe ganz viel auf. Es ist viel wirksamer, wenn du in so einer Situation bist, dass da was hochkommt, wenn dich 6 Leute im Arm haben, die um dich rumliegen, als wenn einer versucht, der Therapeut schon etwas rumzumachen. Das ist das Beste überhaupt, ist einfach aufgenommen zu werden von so einer Gruppe, die dich, ohne jetzt das zu kommentieren und zu analysieren und alles, einfach nur so annimmt, wie du bist.
Ja, ich meinte auch mehr, wenn jemand einfach in den Arm genommen werden muss oder wenn es gut wäre und das in der Gruppe gerade nicht da stattfindet oder derjenige sich sogar an eine Auszeit genommen hat, dann
also wenn macht das wenn jemand, die aus der Gruppe raus ist, auf der Auszeitmatte, dann ist er da natürlich in der Verantwortung der Leitung, ganz klar. Und manche gehen auch raus, weil es ihnen ja gerade eben nicht so gut geht und sie jetzt mehr für sich sein wollen. Dann ist das eine, respektiere ich, dass er draußen sein will. Andererseits biete ich aber auch an, natürlich, wenn er eine Betreuung braucht, dass er sie bekommt. Das ist das Einfühlungsvermögen, ne? Das bei der Leitung unbedingt vorhanden sein sollte.
Und gesprochen wird wahrscheinlich eher sowieso weniger, oder gibt es da ein striktes Verbot auch? Oder?
Nee, man darf schon reden, aber es ist im Grunde nonverbale Kommunikation. Also die Leitung gibt ein paar Hinweise oder Einladungen, was man jetzt tun könnte, aber die Teilnehmer sind auch eingeladen, einfach in der Stille zu sein und nonverbal zu kommunizieren, über die Hände, die Füße, so. Körperlich. Die Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation auszuschöpfen, auch mit oder sowas.
Und so praktisch ist eigentlich selbstverständlich, dass man da mit sauberer Kleidung und frisch geduscht, wenn es geht, oder?
Die Selbstverständlichkeiten, die Leute kuscheln lieber mit dir, wenn du geduscht bist und ein frisches T-Shirt dann hast. Das ist frische Socken vielleicht auch. Und vielleicht Zähne geputzt und so, das hilft alles sehr, Nähe herzustellen, nicht? Weil wenn der schon nach Knoblauch riecht, wenn er kommt, dann will ich vielleicht gar nicht so viel Nähe haben mit diesen Menschen. Das ist ja ganz klar.
Also die Plätze sind auch so, dass man irgendwie seine Sachen wegtun kann, also das, wo man sich umziehen kann und so weiter. Ne? Also
das sind Tanzstudios, Yoga-Studios oder irgendwie sowas, solche Veranstaltungsräume, wo sowas ja öfter stattfindet. Aha. Und die haben dann halt das, was sie haben.
Und ist dann eine bestimmte Beleuchtung, also irgendwie eher weniger Licht oder?
Also je nachdem, in welcher Phase der Kuschelparty man sich gerade befindet, weniger und weniger Beleuchtung, ja. Weil es eine stimmungsvolle Musik natürlich, die hilft, so ganz in das Loslassen zu kommen, ins Genießen, ich will nicht sagen, abschalten ist falsch, aber loslassen ist richtig. Also einfach nur da sein, ohne jetzt zu denken, zu wünschen oder irgendwas, aber nur das zu genießen, was da ist.
Und kommen kann jeder, also wahrscheinlich jeder Erwachsene. Also
es wäre ein Problem mit Minderjährigen, weil ich nicht weiß, ob man das dann darf.
Ja.
Das ist vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber eigentlich kommen Leute unter 18 nicht.
Und dann ist es eh kein Problem. Also.
Ja, wir haben so Leute, sagen wir, von 20 bis 80 ist so typischerweise. die Altersgruppe, die kommt. Wobei, sage ich mal, Leute zwischen 40 und Mitte 50 vielleicht einen Schwerpunkt darstellen. Aber es ist wirklich das volle Programm. Und es kommen auch, wir haben einen Rollstuhlfahrer gehabt, wir haben alles Mögliche schon gehabt. Es ist wirklich ein ganz breites Spektrum an Menschen, die kommen. Und jeder ist willkommen, solange er, ich sag, frisch geduscht ist und sich an die Regeln hält.
Ja, du hast das Raufen schon erwähnt. Ist das jetzt quasi dann eine Phase vorm Kuscheln oder wie stellt man sich das vor? Oder wie stellt man überhaupt das Raufen
vor? Ja, vielleicht muss man zuerst über die Geschichte des Raufens sprechen. Das Raufen, das haben wir hier in München schon gemacht, lange bevor es Kuschelpartys gab. Da war ich auch wieder federführend mit dabei, 1996 bei der Gründung einer privaten Initiative, die später den Rauftreff München genannt wurde. Da ging es einfach nur darum, dass sich ein paar Leute auf der grünen Wiese zum Raufen und Balgen getroffen haben. So im Sommer bei schönem Wetter. Baggersee, grüne Wiese, Picknick und dann halt ein paar Decken rausgerollt und ein bisschen geraucht. Auch so auf diesem kindlich-spielerischen Niveau, ohne Anspruch jetzt, dass das Sport ist, ohne Anspruch zu gewinnen. Einfach nur, weil das Spaß macht, weil das toll ist, weil man da ein bisschen Bewegung hat und ein bisschen Kontakt auch. Und auch schon Körperkontakt ging schon damals in diese Richtung. Das Konzept des Kuschelns hatten wir nicht. Bei uns gab es das Konzept des Raufens, aber es ging dann auch häufig in so ein Beieinanderliegen über. Und das gab es, wie gesagt, lange bevor es Kuschelpartys gab. Und als es dann Kuschelpartys gab, haben wir gesagt, okay, das ist super, das ist genau das, was zu uns passt. Und dann machen wir eine Rauf- und Kuschelparty. Und dieses Element des spielerischen Miteinanderbalgens und Raufens, das haben wir dann integriert als ja, Einstieg in den Körperkontakt praktisch. Und da das eine ganz andere Dynamik hat wie das Kuscheln, das ist eine sehr gute... Gut, also aber Ergänzung, wenn man es zuvor macht. Das muss erst ein bisschen raufen und dann ist das Kuscheln folgt dann ganz automatisch. Also man hat nichts mehr an Hemmschwellen zu überwinden.
Und das Raufen ist auch in der Gruppe oder ist das eher in Paaren, die miteinander raufen oder wie?
Also wir haben, das nennen wir Kätzchenraufen, das ist Raufen in der Gruppe. Das ist so ein Übereinander und umeinander Kugeln von vielen im Rudel. Und wir haben ein paar weißes Raufen, wo dann immer Paarungen gleichzeitig das miteinander machen und dann wird Partner gewechselt und dann geht es da weiter und wieder Partner gewechselt, also mehrere. Ich muss Ihnen das nochmal sagen. Also wir haben Raufen in der Gruppe, wo die Leute dann so in einem großen Haufen übereinander, untereinander, miteinander herumkugeln und so fast wie Kontakt-Impro so ein bisschen. Aber schon auch mit dem Anspruch, dass es mehr Raufen ist als Improvisation. Und dann haben wir paarweises Raufen, das ist dann also immer zwei, die dann mehrere gleichzeitig auf der Matte sind und dann Partnerwechsel untereinander machen.
Und da ist schon irgendwie ein Anspruch bei den anderen irgendwie runterzudrücken oder wie, oder?
Also der Anspruch ist Spaß zu haben, nicht? Beide sollen Spaß haben. Und rein körperlich ist das Ziel, dass ja, man den anderen versucht nach unten zu bringen. Ja. Das ist wie kindlich-spielerisches Raufen und Ballen.
Und was ist da nicht erlaubt? Also irgendwelche gemeine Griffe oder sowas, ja, es gibt ja Leute, die haben vielleicht mal Ringer oder was weiß ich, oder kennen vom Judo Griffe oder irgendwas, also das ist irgendwie nicht erlaubt oder doch?
Also es ist alles erlaubt, was Spaß macht und alles verboten, also es ist alles verboten, was verletzen oder wehtun kann und es ist alles sinnlos, was nicht Spaß macht, weil natürlich kann ich, wenn ich viel größer bin, viel stärker bin, wenn ich Judo gemacht habe, kann ich den anderen einfach busch und weg ist er. Aber wer hat dann Spaß gehabt? Wenn ich Spaß haben will, muss der andere ja irgendwie mitspielen. Also ist es in meinem eigenen Interesse, den mitspielen zu lassen auch. Und dann verzichte ich eben auf den Einsatz meiner letzten Möglichkeiten und ich komme einfach in ein Spiel mit dem. Ich stelle mich auf das ein, was der andere kann und habe dann mit dem zusammen ein schönes spielerisches Erlebnis. Weil ich muss ja nicht beweisen, dass ich toll bin oder besser bin. Also ist ja nicht notwendig.
Und wenn du sehen würdest, jemand würde es dann doch darum gehen, würdest du vielleicht eingreifen, oder?
Also wenn ich sehe, dass jemand irgendwas tut, was gefährlich ist im weitesten Sinne, das unterbreche ich sofort, weil das geht ja gar nicht. Aber wenn ich sehe, jemand hat das noch nicht verstanden, wie das mit dem Spaß funktioniert, dann gehe ich hin und erkläre das nochmal. Also wenn du das jetzt ein bisschen weniger machst, dann können die beide da reinkommen und dann wäre es vielleicht auch schöner dann vielleicht.
Und das hat so keine Struktur, da gibt es keine Runden wie beim Boxen? Oder?
Ja, Zeitrunden, nicht?
Also, doch.
Dadurch, dass mehrere Paare gleichzeitig rauf, muss man es ja synchronisieren und sagen, jetzt fangen wir an, jetzt hören wir auf, jetzt wechseln wir den Partner, fangen wieder von vorne an. Also das muss ja getaktet werden, sonst funktioniert es organisatorisch nicht. Aber es gibt jetzt nicht so, es wird auch nichts gezählt, es gibt kein Ergebnis, es wird kein Pokal überreicht. Es ist wirklich nur, wer den meisten Spaß hat, gewinnt.
Ja. Und machen das auch Männer und Frauen miteinander?
Ja,
oder?
Häufig Männer und Frauen miteinander. Die haben dann den meisten Spaß, aber häufig.
Und wenn da dadurch quasi die Energie dann ins Rollen gebracht worden ist, also ins Fließen, dann wird irgendwie übergegangen zum Kuscheln, also wenn es nur Rauf- und Kuschelparty.
Richtig, also wenn dann die Leute dann warm sind und in Kontakt sind und sich ausgetobt haben und dann ist das Kuscheln eine ganz natürliche Folge, dann legt man sich zusammen und es ergibt sich der Rest von alleine, da muss man nicht mehr viel anleiten. Es ergibt sich das eine aus dem anderen.
Ja, du hast eben auch ein Buch über Raufen geschrieben, gerade frisch auf dem Markt, glaube ich. Vielleicht kannst du das mal zeigen.
Ja, was das zeige ich gerne. Das ist Raufen für Erwachsene. Es ist gerade eben erschienen bei Camphausen und tut das Thema Raufen nochmal in aller Länge und Breite erklären, sowohl vom theoretischen wie vom praktischen. Und eine Menge Teilnehmerberichte, dass man sich vorstellen kann, was einem da erwartet.
Und wenn du das anbietest, ist das immer kombiniert mit Kuscheln, oder?
Nein, ich mache auch reine Raufworkshops. Die dauern dann so einen ganzen Tag und da wird es natürlich sehr viel tiefer bearbeitet. Also man kann mit Raufen auch wirklich sehr tief gehen in die persönliche Erfahrung, weil das Kämpfen ja schon was ganz Grundlegendes ist im menschlichen Leben. Man kann mit Raufen auch wirklich sehr in die Tiefe gehen und grundlegende Themen bearbeiten, weil Raufen und Kämpfen ja was sehr Grundlegendes ist im menschlichen Leben. Nicht umsonst ist ja einer der wesentlichen Aspekte der Veda-Tradition, die Bhagavad Gita, wo es ja darum geht, dass auf einem Schlachtfeld was passiert. Wo die wesentlichen Erkenntnisse im Angesicht einer bevorstehenden Schlacht gewonnen werden. Bei uns findet das natürlich nicht so statt, aber auch hier ist es so, dass Kämpfen eben die zentralen Themen des menschlichen Lebens berührt und damit die auch dann sichtbar werden. Wie das eine Teilnehmerin so schön formuliert hat vor fast 20 Jahren, so wie ich mich beim Raufen verhalte, so verhalte ich mich auch im ganzen anderen Leben. Und das ist wirklich so. Also die elementaren Verhaltensweisen eines Menschen werden dann mal auch sichtbar und dann kann man sich die auch angucken. Kann sie reflektieren und wenn man möchte, natürlich auch verändern.
Wenn es geht, ja.
Das ist beim Raufen relativ einfach, weil es eben die ganze Komplexität des Lebens nicht hat. Kannst du beim Raufen, das ist ja nur eine rein körperliche Sache, kannst du da, das kann im Grunde jeder ganz leicht mal irgendwas anders machen. Das ist da möglich, weil es eben nicht diesen ganzen Kontext hat. Und wenn du da siehst, wie leicht das ist, das zu machen, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wie das sein könnte, wenn du es im Lebenskontext tust. Und diese körperliche Erfahrung, das schon mal gemacht zu haben, also das auch mit Erfolg gemacht zu haben, du siehst, das funktioniert, wenn ich es anders mache. Und das ist eine Erfahrung, die sehr grundlegend, die hilft dir dann auch, das im Leben zu realisieren.
Ich kann zum Beispiel geben, also was jetzt anders machen.
Also diese Teilnehmerin, von der ich gerade erzählt habe, die hatte das Thema, die sollte sich im Kampf stellen und die ist immer zur Seite ausgewichen, Die ist nie wirklich in den Kampf rein, sondern so ausgewichen. Ja, und dann habe ich ihr das gesagt, du weichst aus. Du gehst ja gar nicht rein, du weichst immer aus. Dann sagt sie, ja, das stimmt, genau das mache ich. Genau das mache ich mein ganzes Leben, ich weiche immer aus. Ich gehe nie hin, ich gehe immer weg. Versuche immer, das zu vermeiden. Das hat dann bei der einen Reflexionsprozess ausgelöst und sie hat dann gesagt, das ist ganz einfach, du gehst einfach mal nicht weg, sondern stellst dich, das ist beim Raufen wirklich eine easy Sache. Okay, jetzt gehe ich mal rein. Und diese neue Erfahrung, das ist die Basis für etwas, eine Veränderung im wirklichen Leben. Weil du jetzt zum ersten Mal das machst und Vertrauen gewinnst, dass es tatsächlich funktioniert. Dass da gar nichts Schlimmes passiert, wenn du es tust.
Weil es ja auch eine geschützte Situation
ist. Ja.
Und auch der, mit dem man rauft, oder der hat ja auch nicht die Absicht, jetzt einen irgendwie weh zu tun oder zu vernichten. Richtig. Oder was, oder zu besiegen, ja. Sondern es geht einfach nur ums Kräftemessen und um den Spaß.
Ist ein total geschützter Rahmen, keiner will was Böses. Und der Witz ist, im normalen Leben ist das ja auch meistens so. Nur die Angst hindert mich ja daran, da was zu verändern. Weil ich ja nicht genau weiß, was passiert. Beim Raufen bin ich mir ganz sicher, da passiert nichts, dann kann ich es ausprobieren und dann denke ich, Mensch, im normalen Leben ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn ich es mal anders probiere. Weil ich es ja schon mal körperlich gemacht habe, ich habe es ja schon mal probiert und es hat funktioniert. Ich habe positives Feedback bekommen. Das kann diesen Veränderungsprozess sehr gut unterstützen.
Und Raufen ist ja auch eine sehr körperliche Sache. Also in dem Sinne, der Körper ist sehr schnell auf Höchstleistung dann, ja. auf sehr hohe Leistung. Und der ganze Körper wird dann lebendig, alle ja. Zellen machen mit und alles wird mobilisiert.
Richtig. Ne? Also Lebendigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehört mit zum Thema Spaß. Also der Spaß kommt aus dieser Lebendigkeit heraus. Und das ist das Interessante, dass eben da auch ganz neue, sag ich mal, Ebenen von Lebendigkeit bei den Leuten plötzlich ansprechen. Also Leute, die vielleicht manchmal nicht so lebendig sind im Alltag, werden plötzlich lebendiger, weil sie sagen, hey, da ist ja einfach viel mehr möglich. Diese Lebendigkeit auch mitzunehmen in den Alltag. Und auch das ist natürlich eine gute Basis für Veränderung.
Und danach, nach dieser Lebendigkeit oder eben, das ist ja irgendwie auch kathartisch, ist dann stellt sich dann Ruhe oder Relaxedheit von alleine ein, ne?
Also zunächst mal beginnt die Energie
alles,
zu fließen.
Alles in Wallung.
Was auch viele Leute erstens wieder mit ihrer eigenen Energie verbindet. Also viele Leute haben sich so abgeschnitten von ihrer Energie, was sie nicht dürften, weil sie als Kind schon erfahren haben, nee, wird bestraft, wenn ich zu lebhaft bin und so. Das ist besser, ich tue das abschneiden. Und die kommen erstmalig wieder in Kontakt mit dieser Energie, mit dieser Lebensenergie und werden dann so richtig lebendig. Das ist,
ich kenne es halt auch von den dynamischen Meditationen, also Meditationen mit Bewegungen von Osho, wo auch erst körperliche Hochleistung quasi möglich ist und danach ist Entspannung und Meditation passiert von alleine.
Ja.
Also so, darum stelle ich mir das so ähnlich vor. Ne?
Also je mehr ich vorher hochpowere, desto besser kann ich nachher entspannen. Ja, ganz klar. Und da ich sowieso schon in Kontakt bin mit anderen Menschen, ist es umso leichter, dann auch mit anderen zusammen zu entspannen. Das ist die Idee von der Raufen-Kuschel-Party. Und es erzählen auch die Leute, die nur auf Rauf-Workshops gehen, wo es dann ja kein Kuscheln gibt, dass die hinterher wirklich total gut schlafen und sehr entspannt sind und so richtig so in die Ruhe kommen dann.
Und überhaupt ist auch Zeit nötig, ne? Also auch für eine Kuschelparty. Also wie geht das? 2-3 Stunden oder sogar noch länger? Oder?
Typischerweise 3 Stunden, ja. von Workshop, also mindestens einen halben Tag besser angrenzen, weil man ja wirklich auch in die Tiefe gehen möchte und die Themen, die dann sich zeigen, kommen, und dann muss man einfach Zeit haben, wenn man da mehrere Teilnehmer sozusagen wirklich in die Tiefe begleiten möchte, das braucht Zeit.
Das geht nicht so. Passiert das dann verbal oder?
Ja, es ist mein Konzept, ist erst eine Erfahrung machen und dann das Reflektieren. Was ist jetzt gerade passiert und wie ist es passiert, warum ist es passiert und möchtest du es vielleicht mal anders machen? Wie war das für dich? Also, das sieht man dann ja. Also, manche Leute sagen, ja, super, ich habe tolle Listes gemacht, das ist halt dann auch gut. Und ich sage, nee, ich war nicht zufrieden, irgendwie, es funktioniert nicht und so, und dann kann man da ja dann einsteigen in die Thematik, wo genau das Thema dann liegt.
Das passiert in der Gruppe oder im Einzelgespräch?
Das passiert in der Gruppe. Das ist eine Gruppensache, weil ja alle davon profitieren. Also es geht schon um die einzelne Person, aber im Rahmen der Gruppe.
Also vom Raufen gibt es also Workshops und, wie du gerade beschrieben hast, und Kuscheln gibt es aber jetzt einfach nur Kuschelgruppen
oder Partys. Es gibt deutschlandweit Kuschelpartys. Wobei, wie gesagt, jeder macht die anders. Ich habe auch schon mal einen Kuschel-Workshop gemacht in Berlin vor einiger Zeit. Das hängt immer davon ab, wie die Zielsetzung ist. Also ob ich mehr in diese Richtung Selbsterfahrung gehe oder ob ich einfach nur eine Wellnessveranstaltung mache. Kuschelparty ist eigentlich, da der Reflexionsteil fehlt, mehr so, ich gehe dahin und ich habe einen schönen Abend, ich gehe total entspannt, relaxed nach Hause. Und es geht mir mindestens 3 Tage lang wirklich gut, bei manchen auch eine ganze Woche, weil das anhält. Also dieser Effekt von dieser Kuschelenergie, der geht auch noch darüber hinaus. Das trägt die Leute noch mehrere Tage.
Okay. Was ist jetzt der spirituelle Aspekt dabei, oder? Oder was ist für dich der spirituelle Aspekt davon? Oder?
Beim Raufen oder beim Kuscheln?
Beides hintereinander.
Okay, also fange ich beim Kuscheln an. Beim Kuscheln gibt es einmal wirklich diesen Effekt des Nachnährens, dass Leute, die eben zu wenig bekommen haben in der Kindheit, und das sind ja wir alle im Grunde, wir alle haben zu wenig bekommen, gerade unsere Generation ist ja als Säugling häufig weggelegt worden, weil das damals die geltende Lehre war, man legt Säuglinge weg. Da haben wir alle irgendwie ein Trauma davon. Und das nachnähren zu können, das ist eigentlich etwas, ich will fast sagen, therapeutisch schon. Diesen Mangel, den wir da alle verspüren und der sich auf verschiedenste Weise ausdrückt, bei jedem anders, da wirklich die eigentliche Ursache, den eigentlichen ursprünglichen Mangel nachnähren zu können, ist was extrem Spirituelles. Das ist das eine, und das andere ist die Erfahrung der Kuschelenergie. Die Erfahrung, eins zu sein mit so einem Rudel, wirklich dazu zu gehören, seinen Platz zu haben und diesen Geschmack von Einheit, diesen Geschmack. Wir reden immer über Einheit, also spirituelle Lehre, alle sind eins und es gibt gar keine Trennung und das ist eine Illusion und was sie alles erzählen, aber das mal wirklich körperlich zu erfahren, dass wir tatsächlich da beisammen liegen und eins sind, halte ich für eine viel wesentlichere Sache, als immer nur darüber zu reden.
Und das stellt sich automatisch ein, mehr oder weniger.
Wenn man es nicht bewusst verhindert, stellt sich das ziemlich automatisch ein, ja.
Wie siehst du dich da drin jetzt?
Wie sehe ich mich? Naja, also ich habe das Buch dazu geschrieben. So sehe ich mich da drin. Ich denke, dass ich zu den Leuten gehöre, die das wirklich gut können, die eine Menge Ahnung davon haben, und ich habe das Buch selber geschrieben, so sehe ich mich da.
Ja, und der spirituelle Aspekt beim Raufen oder da, was sich da zeigt oder passiert?
Also der erste Aspekt ist Selbsterfahrung, das habe ich schon beschrieben, wirklich mal sich angucken zu können, wie ticke ich einfach und das auch verändern zu können und über sich selbst da ins Reflektieren zu kommen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, gerade für Menschen, die sich sehr spirituell interessieren, die häufig ein bisschen abgehoben sind, sag ich mal, niemand kann raufen und gleichzeitig seine spirituellen Illusionen aufrechterhalten. Also wer sich für erwacht hält und glaubt, da wäre niemand, da ist gar nichts und diese Art Aussagen macht, 5 Minuten raufen, ist er fest überzeugt, dass das ein Irrtum war. Der sieht, wie sich die Illusion auflöst, dass da keiner ist, weil da ist tatsächlich jemand. Du kannst nicht gleichzeitig mit einem Satz raufen und deine Projektion, Illusion und die Rolle, die du spielst, aufrechterhalten, das schaffst du nicht. Und damit tut sich die Realität zeigen, so wie sie ist, und das ist die Basis von deiner Spiritualität. Und alles, ich bin der große Lehrer und da ist gar niemand, so löst sich alles perfekt auf.
Wenn da jemand ist, ja, der das denkt.
Ja, genau. Ja. Also da werden alle Konzepte auf den Prüfstand gestellt, der Realität, und wenn sie nicht funktionieren, dann verschwinden sie einfach.
Was hat sich bei dir da aufgelöst oder nicht aufgelöst, oder?
Ich habe solche Ideen nie gehabt, muss ich sagen. Für mich waren andere Aspekte wichtiger, aber diese Idee des Neo-Advaita, dass da keiner ist, das habe ich nie gehabt. Das war für mich nie ein Thema. Ich komme aus einer anderen Tradition.
Und ja, kannst du das was beschreiben? Aus welcher Tradition und was ist dein spiritueller Weg gewesen oder wo bist du jetzt in der Spiritualität?
Ich habe angefangen vor, mein Gott, fast 30 Jahren mit transzendentaler Meditation. Das war für mich so der Einstieg in die Spiritualität. Und das habe ich einige Jahre wirklich intensiv gemacht und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren wirklich grundlegend für mich. Und dann habe ich gesehen, TM ist aber auch nur ein Werkzeug, was dich von hier nach dort bringt und dann muss es irgendwie weitergehen. Und das nächste Thema, was bei mir kam, waren Gefühle, was ja in der Spiritualität damals überhaupt kein Thema war und heute immer noch nicht ein großes. Kam für mich das Thema Gefühle und dann habe ich das viele Jahre Erforschung von Gefühlen. Dann habe ich gemerkt, ja, aber das ist auch noch nicht alles. Und dann kam die Sache mit den Systemen, Aufstellungen, Systeme. Da habe ich mich ganz viel mit systemischen Kontexten beschäftigt, wie das funktioniert. Das sind dann drei Sachen, also Körper, Emotionen, Systeme. Und dann gibt es natürlich noch die geistige Ebene, die ich mit der TM sowieso schon gemacht hatte. Und ich denke, diese 4 Ebenen, das ist es. Also Geist, System, Emotion, Körper. Das sind die 4 Ebenen des Bewusstseins, von denen ich bisher ausgehe.
Siehst du dich als getrenntes Wesen und andere Menschen auch, oder?
Also ich habe so einen Switch-on, Switch-off-Mode. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht den Luxus haben, so den ganzen Tag in der Einheit zu sein, auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Ich gehe auch in der regulären Arbeit nach. Und da ist es manchmal wirklich wichtig, auch zurück zu switchen in den, wie machen wir jetzt den besten Umsatzmodus. Und da ist eine gewisse Art von Trennung dann auch zwingend notwendig, sonst funktioniert das nicht. Das ist dieses, wenn ich auf dem Sofa liege, ist alles eins, das ist keine Frage, aber manchmal muss ich auch zurück, um die Ziele zu erreichen, die irgendwo im Raum stehen.
Und wie siehst du andere Menschen eben als Persönlichkeit oder als Energie oder als leere Formen oder Bewusstsein? Oder?
Ja, das hängt davon ab, wie ich hingucke. Also ich kann so hingucken oder so hingucken. Das ist nicht so, dass ich da fixiert bin auf irgendeine Form von Wahrnehmung, sondern mehr so, wie möchte ich da jetzt hinschauen? Oder was erscheint mir jetzt zweckmäßig hinzuschauen? Oder auch welche Ressourcen habe ich gerade noch übrig, um da hinzuschauen? Das kann ja auch das mal ein Thema sein.
Das hängt von der Situation ab, oder?
Ja. Ja, von der Situation und von dem, wie ich gerade mit der Situation umgehe. Also für mich ist diese Erleuchtung nicht die Erfahrung, da ist nichts, sondern es ist die immer größer werdende Fähigkeit, mit dem, was da ist, umzugehen.
Dazu gehört erstmal das total zu akzeptieren, wahrscheinlich.
Ja, genau. Erstmal, das ist sicher der allererste Schritt. Es ist da, ganz klar. Und jetzt die Frage, was mache ich damit? Also, natürlich kann ich dann mich aufs Sofa legen und sagen, ist ja eh bloß da, was mache ich? Ich mache gar nichts. Ist auch eine Möglichkeit. Aber das ist mir zu wenig. Ich möchte danach vielleicht mal was tun. Als menschliches Wesen spüre ich manchmal auch diese Idee, ich sollte was tun. Was willst du da, eigentlich ist auf dem Sofa zu liegen?
Ja, tun kann ja auch nichts tun sein. Ne? Wenn tun einfach passiert, also es gehört ja alles dazu. Akzeptieren, was da ist, kann ja auch, heißt ja auch akzeptieren, einen Impuls, was zu tun.
Absolut, dem Impuls folgen. Genau, ja. Dem Impuls folgen. Ja, ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, wer das Handeln im Nichthandeln sieht und das Nichthandeln im Handeln, nicht, der ist wirklich erleuchtet. Und ich habe den umgebaut, ich habe gesagt, wer das Kuscheln im Nichtkuscheln sieht und das Nichtkuscheln im Kuscheln, der ist wirklich erleuchtet. Mhm.
Das heißt, du arbeitest auch noch nicht nur als Kuschelmeister, also und Raufgruppenorganisator, sondern du hast auch noch einen ganz normalen Beruf.
Also das, diese Tätigkeit beim Kuscheln, beim Raufen oder auch als spiritueller Lehrer, das ist Hobby. Und ich gehe einem normalen bürgerlichen Beruf nach. Ja.
Und was bietest du so an, also jetzt in Bezug auf Kuscheln, Raufen und Spiritualität? Also
es gibt Rauf- und Kuschelpartys, es gibt Rauf-Workshops und ich gehe hin und wieder, wenn ich eingeladen werde, auf eine spirituelle Veranstaltung. Für mehr habe ich weder die Zeit noch die sonstigen Ressourcen. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass jemand sagt, ich mache was und magst du mitmachen. Ich selbst habe nicht die Möglichkeit, das zu organisieren, das würde meinen Rahmen sprengen.
Und machst du auch was mit einzelnen Menschen? Viele bieten ja auch Einzelgespräche oder Session oder wie immer man es nennt an. Oder?
Wenn es sich ergibt, also es ist kein offizielles Angebot. Ich mache das ja auch nicht, um Geld zu verdienen, aber wenn ein interessanter Mensch meinen Weg kreuzt, wo ich denke, das lohnt sich, mit dem was irgendwie zu machen, dann bin ich auch gerne bereit, das zu tun. Aber das ist dann, wenn es meinem Interesse entspricht. Es ist nicht so, dass ich das jetzt verkaufe für Geld.
Und die deine Kuschelgruppen oder Raufen Kuschelgruppen sind in München, oder?
Ja. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist München.
Wie ist das, einmal die Woche oder einmal im Monat oder wie funktioniert das?
Das ist sporadisch. Also wir haben früher mal Raufen Kuschelpartys jeden Monat einmal gemacht, momentan eine kurze Pause, wird vielleicht wieder in diesen Rhythmus kommen, auf Workshops so. Alle halbe Jahr, alle ein Jahr oder so. Das ist nicht so intensiv alles, weil ich, wie gesagt, noch einige andere Dinge auch noch tue. Mhm. Und weil das ja alles, wie gesagt, nicht dazu dient, hier Umsatz zu machen, sondern es dient dazu, dass ich Spaß habe, dass ich mich weiterentwickle. Ich mache das für mich, auch für andere natürlich, aber hauptsächlich auch für mich.
Du hast vorhin auch mal Meditation erwähnt. Was ist jetzt Meditation für dich?
Das ist im Grunde so ähnlich wie was ich vorhin schon gesagt habe. Es hängt davon ab. Also ich kann inzwischen auf verschiedenste Art und Weisen in die Stille kommen, auch in verschiedene Arten von Stille. Und es ergibt sich, also ich mache da nichts, sondern es meditiert dann in die richtige Richtung. Ja. Das System kommt von alleine von der Aktivität in die Ruhe und dann wieder zurück. Ich mache da nichts. Die verschiedenen Arten der Meditation haben sich irgendwie automatisiert und geht alles von alleine.
Und was heißt verschiedene Arten von Stille?
Es ist immer die gleiche Stille, aber mit verschiedenen Qualitäten, so empfinde ich das. Und das hängt mit den vier Ebenen zusammen. Es gibt auf jeder der vier Ebenen gibt es sozusagen eine eigene Stille. Je nachdem, wo man die Aufmerksamkeit richten ist falsch, weil das wäre keine Stille, aber wie man das Zusammenspiel der vier Ebenen gerade empfindet, so ist auch dann verschiedene Qualität von Stille.
Also, dass man eher körperliche Stille oder geistige Stille wahrnimmt? Ja. Oder
emotionale Stille. Mhm. Oder systemische Stille. Also, es ist schwer, das zu beschreiben, wenn man da am Rande des verbal Möglichen ist. Aber ja, da gibt es verschiedene Qualitäten von Stille, würde ich so sagen.
Und hat die irgendeinen Charakter? Ist die wohltuend oder schön oder einfach nur kühl und leer? Oder?
Nee, meine Stille ist nicht leer. Da ist Fülle drin, da ist Bliss drin, da ist Qualität drin. Schwer ist zu beschreiben, aber es hat Qualität. Stille hat für mich Qualität. Häufig Bliss und Freude und schön und angenehm und Ekstase ist das falsche Wort, aber es hat einen Geschmack, würde ich sagen. Das fühlt sich an. Es ist ganz schwer, das zu beschreiben, aber ja, da ist was. Da ist was. Da ist nicht nichts, da ist was.
Und das ist wahrscheinlich aber auch sehr individuell, wie Menschen das wahrnehmen, ne? Und vor allen Dingen dieses Ausdrücken dann. Ne?
Ja, also Worte sind da ganz schwierig, weil wir haben die Worte nicht. Möglicherweise haben die alten Inder Worte dafür gehabt, das überblicke ich nicht vollständig, aber wir in Deutschen haben keine Worte dafür, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das macht es so schwierig, darüber zu kommunizieren. Wir sind da in dem Bereich, wo eigentlich, was das Tao kann nicht beschrieben werden. Das Tao, das beschrieben werden kann, ist nicht das wahre Tao.
Ja, aber ich meine, Worte, die in die Richtung deuten, haben wir auch im Deutschen. Es gab auch deutsche Mystiker immer, zu jeder Zeit. Ne?
Es gab immer und überall Mystiker, ja.
Ja, also zum eben Glückseligkeit oder Gewahrsein oder Bewusstsein oder eben Stille.
Also über Glückseligkeit und Glück, da kann man sicher, also kann man einer Meinung sein, aber was nun genau Gewahrsein ist oder Stille, ich glaube, das wird dann schon schwierig. Was ist eigentlich genau Gewahrsein oder Stille? Wäre für mich jetzt nicht so eindeutig. Mhm.
Ja, da findet doch jeder, muss jeder seine eigene Sprache finden auch. Ne? Und das Verstehen passiert ja dann auch mehr über die Resonanz als über die Worte. Ne? Also das ist meine Erfahrung.
Ja, ja, ja. Also Worte können ja nur so eine Richtung vorgeben, in der man suchen könnte. Nicht? Also finde es selbst mit Hilfe der Worte, die ich dir gebe. Mehr kann ich ja nicht tun, weil die andere Person diese Worte interpretiert in ihrem Erfahrungskontext und das wirklich vielleicht auch ganz anders versteht, als ich es gemeint habe. Das ist das Problem verbaler Kommunikation. Und da gibt es zwei Auswege. Der eine Ausweg ist eben körperlich, nonverbal. Das ist immer ziemlich eindeutig, weil wir da grundlegende biologische Programme haben, die das unterstützen. Also nonverbale Kommunikation ist viel leichter und eindeutiger. Und das andere ist mathematische Kommunikation. Wenn ich es irgendwie in Formeln bringen kann, in Gleichungen oder in eine mathematische Sprache, ist es auch wieder leichter, weil da die Sache klar definiert ist. Da ist wirklich Klarheit und in der verbalen Alltagssprache ist viel Unklarheit drin.
Und die dritte Möglichkeit ist gar nichts mehr zu sagen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube auch, dass ich von Maharishi, also dem Begründer der TM-Bewegung und dem Lehrer der transzendentalen Meditation, das meiste gelernt habe, nicht durch das, was er gesagt hat, sondern durch das, wie er es gesagt hat. Er hat immer das Gleiche gesagt. Er hat stundenlang und immer wieder das Gleiche gesagt. Aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat, das war eigentlich das, worum es gegangen ist. Also das Zuhören, sich öffnen und dann das eindringen zu lassen, was da ist, das war für mich so der Schlüssel zum Verständnis seiner Botschaft. Das, was er gesagt hat, ja, das war zweifellos richtig, aber ja, so what, aber das, wie er gesagt hat.
Und vielleicht was zwischen den Worten rübergekommen ist, oder?
Ja, da gibt es in der TM-Tradition gibt es Leute, die das alles perfekt aufgeschlüsselt haben, dass die Botschaft eben nicht im Buchstaben steckt, sondern in der Lücke zwischen den Buchstaben. Und das gilt sicher für das gesagte Wort. Also ja, die Information ist in der Lücke, im Nichtreden, in der Stille, zwischen den Worten. Ja.
Auf jeden Fall zwischen Menschen, die irgendwie dafür offen sind und irgendwo eine Resonanz ist. Und,
ja.
Ja. Gut. Hast du noch ein Thema oder was du gerne sagen möchtest oder worüber du gerne sprechen möchtest?
Ich glaube, das ist rund. Da muss man jetzt nichts. Das ist ein schöner Schluss. Ich würde da nichts mehr dran hängen. Mhm.
Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Sehr gerne.